Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, weil was wollen wir heute machen an diesem fürchterlichen, verregneten November-Vormittag? Es regnet hier oben in den Bergen und ich sitze und denke, was machen wir heute? Das Examen steht vor der Tür und ich dachte, komm, erzählst du mal was? So ein bisschen über den Dekubitus. Der betrifft dich bestimmt, den hast du schon in deiner Praxis vielleicht auch das ein oder andere Mal gesehen, mal ganz schwere Ausmaße. Manchmal ist es auch eben einfach nur weniger. Grund genug darüber, heute uns in der nächsten Viertelstunde mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dekubitus, was ist das eigentlich und wo kommt es her? Das hast du schon ein paar Mal gehört. Wir besprechen das trotzdem nochmal. Die Definition oder die lateinische Übersetzung ist ja das Dekumbere, das Daniederliegen, also sich niederlegen. Das ist die Übersetzung vom Dekubitus und wir haben schon ganz, ganz viele Aufzeichnungen, Beschreibungen. Nämlich die erste Beschreibung, die wir haben über einen Dekubitus, der kommt tatsächlich aus dem alten Ägypten. Und da ist beschrieben worden, dass es Veränderungen gegeben hat bei einer Prinzessin, die den ganzen Tag auf ihrem Stuhl gesessen hat, auf ihrem Thron gesessen hat und es da eben zu Veränderungen kam, die fürchterlich gestunken haben und man der Prinzessin einfach viele Kleidungen anziehen musste, damit man das Ganze eben einfach nicht mehr riechen kann. Das war also die erste Beschreibung eines Sakraldekubitus. Die ersten wissenschaftlichen Berichte, die finden wir im Jahre 1593 und da finden wir vom Chirurg Fabricius Hildanus die erste Beschreibung von fauligen, geschwürigen Wunden, die durch das Liegen entstehen. Weitere Geschichten finden sich wieder, vielleicht hast du das, kennst du das Märchen von früher, von der Prinzessin auf der Erbse. Und im Prinzip beschreibt dieses Märchen genau irgendwie das, was passiert. Die Prinzessin, die durch trotz totaler toller Weichlagerung am nächsten Tag grün und blau war, weil sie diese eine Erbse, diesen einen Druckpunkt unterhalb ihrer Matratzen verspürt hat. Das könnte ein weiterer Hinweis dafür sein, dass die Geschichte sich mit diesem Thema beschäftigen sollte. Die Definition seit 2014 von der EPUAP und der NPOAP ist, dass ein Dekubitus sich dadurch auszeichnet, dass wir eine lokal begrenzte Schädigung der Haut haben oder eben des darunterliegenden Gewebes. Und meistens ist es eben so, dass es über Knöchel und Vorsprünge entsteht, wenn zusätzlich noch quasi Druck oder eben Druck in Verbindung von Scherkräften wirken kann. Das heißt also, durch diese andauernden mechanischen Verformungen und auch eben damit eben der Belastung der Haut kommt es eben zu Schäden an den darunterliegenden weicheren Gewebeschichten. Die Haut ist nämlich großartig, weil die Haut, die Epidermis, die ist so, die hält so viel Druck aus, dass es eigentlich tatsächlich um die Schädigungen geht, die weiter tiefer sind. Diese Verformungen, über die ich eben gesprochen habe, die führen hauptsächlich zu Kompression und Scherung. Das heißt also, das Gewebe oder das, was sich da drin befindet, nämlich die Blut- und die Lymphgefäße, die werden zusammengedrückt, also komprimiert, und dann werden die auch noch gegeneinander verschoben. Am meisten passiert es eben das an den Prädilektionsstellen, weil die bohren sich nämlich dann, wenn ich liege oder sitze, genau in dieses weiche Gewebe eben rein. Und da ist die Gefahr besonders eben erhöht an diesen harten und spitzen inneren anatomischen Strukturen. Früher, vielleicht kennst du es noch, war die Annahme, dass so ein Dekubitus von außen nach innen entsteht. Das ist falsch, das wissen wir heute. Wir wissen, dass auch eben ein Dekubitalulzera tatsächlich in tiefer liegenden Gewebeschichten entstehen kann. Meistens in der subkutanen Hautschicht bis hin zur Muskelschicht. Alles das ist möglich. Wenn wir also eine Wunde sehen, dann sind eigentlich schon erhebliche Schäden entstanden. Oft haben wir oben eine kleine Wunde und das Ausmaß unten ist gar nicht so richtig erkennbar, wie tief das geht und wie weit sich das schon ausgedehnt hat. Was wir davon noch unterscheiden müssen, sind so gerätebedingte Dekubitalulzera. Die wirken tatsächlich lokal von außen auch ein. Das ist zum Beispiel bei Sonden und Drainagen ist das der Fall, wenn wir das bei Patienten haben oder Sensoren, die geklebt werden. Brillen zum Beispiel könnte das auch sein bei Menschen, die übergangsweise eine Brille tragen müssen, weil sie eine Augenoperation hatten und jetzt müssen sie eine Brille tragen. Da kann es eben auch tatsächlich sein, dass das am Nasenrücken passieren kann. Aber nicht zu vergessen ist das Handy in der Hosentasche bei jemandem, der bewusstlos ist. Kann es tatsächlich dieser Druck ein Dekubitalulzera eben auslösen? wird oft von dem klassischen Dekubitus unterschieden, ist aber eben in der Etiologie gleich. Was aber noch nicht so genau geklärt ist, ist, ab welchem Druck ein Dekubitus entsteht. Das weiß man nicht so ganz. Man hat so Vermutungen, aber man hat es noch nicht so genau festgelegt. Ein großer Konsens besteht eigentlich darin, dass wir zwei große Gruppen haben von so einem Dekubitalulzerer. Einmal der oberflächliche Dekubitus und dann der tiefe Dekubitus. Beim oberflächlichen Dekubitus geht man davon aus, dass eben diese wiederholten und intensiven Reibungen und Scherkräfte eben auch die Zellen der Epidermis schädigen können. Wenn das passiert, dann kann man das sehen. Wir haben diese serös gefüllten Blasen, die sich dann auf einmal bilden. Das ist vielleicht schon mal dir aufgefallen oder hast du schon mal erlebt. In der Klassifizierung geht es eben auch darum, dass wir eben gerade in der Kategorie 2, gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, eben ein flaches Ulkus haben. Das kann natürlich auch durch andere Dinge entstehen, zum Beispiel durch Nässe, ne? Mazeration gerade, da kann das passieren. Bei Manipulationen an der Epidermis, da haben wir eben auch Schädigungen, die entstehen können. Und bei Nässe ist ganz wichtig der Urin, ne, der das machen kann. Auch Pilzinfektionen, Entzündung quasi und Hautabrisse durch Pflasterentfernung, wenn da so ein bisschen zügig drüber gehen und die Haut geht kaputt, dann sieht es aus wie ein Dekubitus Kategorie 2. Aber da müssen wir eben hin dran schauen. Wichtig ist eben einfach, verschiedene Aspekte einfach zu beachten, wie es eben zu so einem Ulzerer kommen kann und gehört es tatsächlich in die Kategorisierung des Dekubitus Kategorie 2. Es ist nämlich nicht genau definiert, weil wir so viele Klassifikationssysteme haben. Schauen wir uns mal die Kategorie 2 an. Da geht es eben so, dass die internationalen anerkannten Definitionen sagen, dass Dekubitus ist ein Ergebnis von Druck oder Druck in Kombination von Scherkräften. Das heißt also, wenn wir hier haben länger einwirkenden Druck aufs tiefer liegende Gewebe, ist das eher geschädigt als die Haut, weil wir wissen heute, dass Muskelzellen und Fettzellen den Druck eben nicht so ganz gut aushalten können wie unsere Epidermis. Das heißt also, tiefere Dekubitalulzera müssen entstanden sein, bevor eben druckbedingt die Hautdefekte überhaupt klinisch relevant werden. Wenn man sich das anguckt in der deutschen Version, der ICD-10 ist dir vielleicht ein Begriff in der Kategorie 2, der sagt, das ist eine Abschürfung. Dekubitalulzera ist eine Abschürfung. Tja, das hatte aber jetzt nichts mit Druckschädigungen zu tun und kann damit ja auch gar nicht in Verbindung gebracht werden. Und das zeigt schon das Problem, dass es nicht ganz einfach ist, die Diagnose tatsächlich zu stellen. Ganz wichtig, und was du dir merken solltest, ist eben egal, ob das bei der Dekubitus-Definition, ob das jetzt dazu kommt, dass es eben eine oberflächliche Hautläsion eben einfach nur so ist oder ob es tatsächlich als Dekubitus Kategorie 2 eingeordnet wird. Es gibt keine Progression. Also es gibt kein Fortschreiten von so einem oberflächlichen Dekubitus in die tieferen Haut. Schäden. Das heißt also, es sind immer zwei konzeptionell unterschiedliche pathogene Vorgänge. Das musst du dir merken. Oberflächliche Hautschäden und eben tiefer liegende Hautschäden. Beim tiefen Dekubitus geht es eben darum, da betrifft es das Subkutangewebe, die darunter liegende Muskulatur oder eben andere in der Haut liegende Strukturen. Und wir haben zwei Mechanismen. Einmal die pathogenetischen Mechanismen, das heißt, wir haben hier diese Zelldeformation, ne? Die Muskelzellen werden eine ganze Weile zusammengedrückt und gehen dann eben einfach kaputt. Und da ist es eben einfach so, dass das Zellskelett zerstört wird. Und das dauert natürlich, je nachdem, wie lange der Druck dauert, wirkt sich das aus. Entweder es wird nur deformiert oder es geht eben komplett zugrunde. Was passiert, wenn eigentlich so ein Gewebe abgedrückt wird, ist auch vollkommen klar. Wir haben die Ischämie. Das heißt also, wir haben viel zu wenig Nährstoffe und Sauerstoff, das an das Gewebe kommen kann und dadurch entsteht so eine lokale Azidose. Das ist schon mal das erste Problem für die Gewebeschädigung. Das weitere Problem ist dann aber auch, wenn die Durchblutung wieder stattfinden kann, wenn eine Entlastung war, dann werden freie Radikale freigesetzt und die sind eigentlich maßgeblich für unsere Gewebezerstörung anzusehen. Dann haben wir noch neben dieser Ischämie kommen eben diese pathologischen Mechanismen noch dazu. Wir haben den Lymphabfluss, der gestört ist. Es können Mikrotraumen und auch Thromben eben einfach entstehen. Und es ist eben so, dass eine lokale Verstärkung durch Druckschäden dazu führen kann, dass eben es zu nekrotischen Veränderung in noch intakte Haut kommt. Das ist zum Beispiel so, wenn die Muskelnekrose weiter da besteht und nicht entfernt wird, wirkt sie sich einfach aus und wird dann eben einfach den Druck erhöhen in diesem Bereich. Alle diese Faktoren, die Ischämie oder auch eben die pathologischen Mechanismen wie der gestörte Lymphabfluss, die können unabhängig voneinander sein, aber man geht davon aus, dass sie beide sich gegeneinander, miteinander verbinden können, also sich bedingen können und den Vorgang einfach nochmal verstärken können, wenn sie sich zusammentun. Beim tiefen Dekubitalulzerei ist noch ganz wichtig, wenn wir da Nekrosen haben. Normalerweise ist es so, dass der Körper das schafft, die Nekrosen zu resorbieren und dann eben, wenn es sein muss, durch Narbengewebe zu ersetzen. Das ist ja das Großartige an unserem Körper, der das hinkriegt. Aber es kommt immer darauf an, wo ist denn das, wie groß ist denn das und vor allen Dingen, wie ist denn der Allgemeinzustand meines Patienten und vor allen Dingen, wie ist denn so die Durchblutung, welche Risikofaktoren bringt er einfach so mit. Wenn wir uns jetzt die Kategorie 3 und 4 angucken, das typisch klassische, quasi vom tiefen Dekubitalulzera, da ist es eben einfach so, die Nekrosen sind so groß und die können dann eben nicht mehr resorbiert werden. Das heißt also, die Nekrosen bleiben, es bildet sich Narbengewebe und das drückt eben da drauf. Und wir haben jetzt eine erneute Druckbelastung in meinem Ulzera drin und das gilt es dringend zu vermeiden und wenn muss es eben, müssen die Nekrosen deshalb auch entfernt werden. Heute ist es so, dass man sagt, man teilt das nicht mehr ein in Stufe und Grade, weil das implizierte so ein bisschen mit, dass man gedacht hat, oh gut, wenn das irgendwie so weg ist, ist es weg. Oder Stufe 1, der folgt immer Stufe 2. Das kann man heute noch benutzen und auch synonym mit dem neuen Wort der Kategorie zusammensetzen, wenn man das eben nicht als Abfolge sieht. Wenn man nicht sieht, dass von 1 2 wird, von 2 wird 3, von 3 wird 4. Dann ist es falsch, ansonsten dürfen wir es noch sagen. Das richtige Wort ist heute die Kategorie, weil wir heute auch wissen, wer einmal eine Dekubitalulzere hat, das geht nicht weg. Und es ist immer so zu behandeln, diese Stelle, als wäre es noch da. Also die Kategorie verändert sich eben einfach nicht. Bei der Kategorie 1, kennst du vielleicht schon, ne? Hast eine Rötung irgendwo an den Fersen, was allererstes, was macht man? Fingertest ist klar, ne? Wir drücken drauf, wir gucken, ob das Gewebe weiß wird. Wenn das Gewebe weiß wird, gehen wir davon aus, dass die Epidermis Dermis noch gut durchblutet ist. Also versorgt es die Epidermis. Und wenn es rot wird, dann gehen wir davon aus, dass es in der Dermis nicht mehr so richtig läuft. Freilangen ist hier so das erste Instrument der Wahl, das weißte. Heute weiß man aber auch, bitte lager auch die Flächen frei, die, wenn die Rötung weg drückbar ist, weil es eben nicht ein komplettes Ausschlusskriterium ist für einen Dekubitus. Es wird so lange freigelagert, bis das Erythem weg ist. Wenn es nur eine halbe Stunde dauert, ist okay. Wenn es 3 Tage dauert, ist es so. So lange wird eben diese Stelle freigelagert, auch wenn sie wegdrückbar ist. Das ist ganz, ganz wichtig. In der Kategorie 2 gehen wir von oberflächlichen Hautläsionen aus bis zur Epidermis. Und da kann sich eben auch eine Blase bilden, das weißt du alles, kann natürlich auch offen sein, diese Blase, aber wir haben hier auch eine Blasenbildung dabei. Bei der Kategorie 3 ist es so, dass das Gewebe ist weg. Wir haben einen vollständigen Gewebeverlust, das heißt hier das subkutane Fett, können wir sehen, muss nicht sein, kann aber sein, aber die unterliegenden, weiter runtergehenden Schichten, die können wir nicht sehen. Bei der Kategorie 4, das ist das, wovor alle so ein bisschen Angst haben. Wir haben hier einen vollständigen Gewebeverlust und wir können jetzt tatsächlich tief was sehen. Sehen Muskeln, aber auch eben die Knochen, die können da sein. Wir haben hier oft Unterminierungen, wir haben Taschenbildung, wir haben Untertunnelung. Da muss man aufpassen, dass man die wirkliche Größe des Dekubitus eben einfach auch klar erkennen kann. Dann haben wir noch zwei weitere Sachen, nämlich diese nicht feststellbar oder die nicht klassifizierbaren. Das ist nämlich so, wenn wir eine Wunde sehen und da sind Belege ordentlich drin, Nekrosen zum Beispiel oder Granulationsgewebe, da müssen wir schauen, wie sieht denn das aus, wenn wir es wegmachen. Erst dann ist eine richtige Beurteilung möglich. Also das können wir nicht machen, wenn da viele Belege drauf sind. Und es ist natürlich auch so, wir können manchmal so livide Verfärbungen haben. Die Epidermis ist aber intakt, wir haben auch keine Blasenbildung, aber wir haben so eine livide Verfärbung. Die schauen wir uns an, weil wenn die an Prädilektionsstellen ist, müssen wir davon eben ausgehen, dass das eben einen tiefer liegenden Dekubitus hervorbringen wird oder uns zeigen wird. Gerade so am Trochanter, da kann man das sehen. Oft hier in Verbindung gebracht wird oder ist auch ganz wichtig, um das abzugrenzen zu anderen Schädigungen, ist, dass der Dekubitus mit Schmerzen einhergeht. Also es ist keine schmerzfreie Sache und das ist eben ein Aspekt, den wir da noch mit beobachten sollten. Ganz wichtig ist eben einfach auch zu schauen, dass wir das nicht verwechseln mit anderen Dingen. Gerade eben der Dekubitus wird oft eben verwechselt mit dem inkontinenzassoziierten Dermatitis. Da müssen wir schauen. Ganz wichtig für dich ist, die Druckschwüre kommen tatsächlich an diese Prädilektionsstellen vor. Das sind die Knochenvorsprünge. Da kommt es darauf an, wie dick ist jemand, wie dünn ist jemand, ne? Wie alt ist er, welche Haut habe ich, bin ich ein Frühchen, bin ich ein alter Mensch. Da müssen wir sicherlich gucken, umso weniger Fettgewebe unten drunter ist, umso schneller sind wir auch in anderen tiefer gelegenen Schichten. Bei der inkontinenzassoziierten Dermatitis, die kommt tatsächlich nur perineal und perianal vor. Also bitte schau danach. Und wenn wir uns das angucken, ist ja der Dekubitus lokal begrenzt. Wir haben eine deutlich runde, aber deutlich abgegrenzte Verfärbung oder auch so eine livide Verfärbung der Haut, runde Wunden, regelmäßige Wundränder. Das spricht für einen Dekubitus. Bei der IAD ist es eben einfach so, dass wir unregelmäßige Wundränder haben. Die rote Fläche, die wandert so ein bisschen weiter. Es ist nicht ganz abglänzbar. Manchmal haben wir auch weißliche Mazeration. Und das weist eben darauf hin, dass wir hier nicht beim Dekubitus sind. Um noch kurz auf die Wundversorgung einzugehen, und dann hast du es schon geschafft mit mit dieser kleinen Einheit über das Dekubitalulzera. Wir haben moderne Wundverbände, die wir anwenden können. Ideal feuchte oder hydroaktive Wundauflagen, die können wir nehmen, wenn die Umgebung total gut durchblutet einfach noch ist. Dann können wir die anwenden. Die Auswahl für unsere Wundversorgung oder die Wundauflagen, die wir haben, das geht natürlich darum, welches Wundstadium haben wir, ne? In welcher Wundheilungsphase ist meine Wunde? Haben wir Infektionszeichen, Exudationsmenge? Das spielt eben alles mit rein, auch eben der Wundrand und die Wundumgebung. Ach, natürlich geht es ja darum, Wirtschaftlichkeit, ne? Was ist zu leisten? Wie sind es mit der Handhabung? Welche Patientenbedürfnisse haben wir? Und danach richtet sich eben die Wundversorgung. Ganz, ganz wichtig zum Abschluss ist noch zu sagen, dass diese Dekubitus-Wundheilungsphasen dieselben sind wie bei den akuten. Also die akuten und die chronischen Wunden unterscheiden sich nicht in der Wundheilungsphasen an sich, sondern bei den chronischen Wunden ist es so, dass wir verschiedene Wundheilungsphasen haben, die gleichzeitig auftreten können. Meistens finden wir so Granulationszellen schon in der Exudationsphase. Bei den chronischen Wunden stagniert eben die Wundheilung und das passiert meistens in der Exudationsphase und dann kann man das schon sehen, welchen Verlauf das nimmt. Das war es eigentlich, was ich jetzt erstmal als Einstieg so gesehen habe. Wenn du noch Lust auf mehr hast, komm in mein Seminar. Ich freue mich total. Mach's gut. Tschüss.